Ich möchte gerne beten am Anfang. Herr, ich möchte dir jetzt danken, dass ich dich um Gnade bitten darf, für mich zum Reden und für uns zu hören. Danke, dass du hier bist und dass du, wie wir auch gesungen haben, in deiner Gnade zu uns sprichst. Danke für den Gottesdienst, danke für jeden, der da ist. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Das ist ja nicht alltäglich und ich freue mich. Danke auch für das Zeugnis, das wir eben gehört haben. Es ist eine Brücke zu meiner Predigt. Das hat dann Gott arrangiert, ne, wenn das so ist. Die unter dem Thema steht der Kampf um deine Berufung. Und ich möchte, es geht dabei um Ermutigung und um Entmutigung. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, ob ihr ermutigt, froh in dem Herrn seid oder vielleicht ein Stück entmutigt über diesem oder jenem. Das gehört ja alles zu unserem Leben. Und ich möchte aus dem Buch Nehemia einige Verse lesen. Der berühmteste Vers in Nehemia ist sicherlich: Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das wird oft zitiert und ist ja auch ein wunderbares Wort. Nehemia 8, dieses Wort fällt in einer Situation, als die Gemeinde sozusagen wieder zu einem, so etwas Ähnliches wie einem Gottesdienst zusammengekommen ist und es wird wieder aus der Bibel vorgelesen und die Menschen sind so angerührt von dem, was sie hören und fangen an zu weinen. Und das ist jetzt nicht Freudentränen, sondern eher vielleicht, denke ich, auch das Weinen darüber, über all das, was falsch gelaufen ist und dem Schmerz. Und in diesem Zusammenhang kommt dann dieses Wort von Nehemia und Esra und den Männern, die dort diesen Dienst tun, weint nicht. Das ist ein Tag Gottes heute. Esst fette Speisen, trinkt süße Getränke, steht dort sogar, feiert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das Buch Nehemia beginnt, das ist ja ein Bericht, den Nehemia selber gibt, mit folgenden Worten. Und ich lese sie uns jetzt vor. Bericht von Nehemia ben Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, schreibt Nehemia, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach, Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für mein Gebet und sieh deinen Diener freundlich an. Tag und Nacht flehe ich zu dir für deine Diener, die Israeliten. Und ich bekenne die Sünden, die sie gegen dich begangen haben, auch ich und meine Familie. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze, Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen. Selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, dass du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Gebet und das Flehen deines Dieners, der dir ehrfürchtig dienen will. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er der König bei dass er bei diesem Mann, nämlich dem König, Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Nehemia ist nicht mehr dort, wo er mal aufgewachsen ist, in Jerusalem und in dem Land Israel, sondern in der Fremde. Aber er hat, so darf man sagen, Karriere gemacht. Wir erfahren jetzt in dem letzten Satz, dass er am Königshof arbeitet. Er ist Mundschenk oder Koch, wie auch immer, jedenfalls der für den König sorgt. Und das war ein absoluter Vertrauensposten. Da kam man nicht hin, wenn man nicht völlig vertrauenswürdig war. Und man könnte sagen, wenn man das geschafft hat, dort zu sein, Nehemia hat es geschafft. Ihm geht's gut. Und doch berichtet er hier, als er Besuch aus der Heimat bekommt und ihm erzählt wird, dass es den Menschen dort nicht gut geht, dass ihn das tief berührt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass uns die Not, die weit weg ist, berührt. Aber bei Nehemia war es so. Obwohl es ihm gut ging, er persönlich keine Not hatte. Und er fing an zu weinen und zu beten. Und er hat vor, mit dem König zu reden. Und ich lese jetzt weiter in Nehemia 2. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs, im April, als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel. Ich denke, ein Stoßgebet war das. Und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der Westeuphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreisen lassen, und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. So kam ich zu den Statthaltern und überreichte ihnen die Briefe des Königs, und der mir übrigens eine Reitertruppe mitgegeben hatte. Der Horoniter Sanballat und der Abonniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Nehemia hört von der Not in seiner Heimat. Es berührt sein Herz. Er schaltet nicht ab. Er flieht nicht in irgendeine Ablenkung, sondern es heißt, er weint tagelang. Und dann steht er auf und hat einen Plan. Er fühlt sich gerufen, dieser Not im Namen Gottes zu begegnen. Das ist bemerkenswert. Nehemia war ja kein Baumann, Baufachmann, kein Ingenieur, sondern ein Koch. Aber durch diese Last, die auf sein Herz gefallen war, fand er zu dieser Berufung, diesen Dienst zu tun. Wir wissen heute, dass er diesen Dienst auch ausgeführt hat. Ist das so, wie man in eine Berufung Gottes findet? Ich glaube, dass wir alle, jeder, der zu Gott kommt, eine Berufung für einen Dienst bekommt. Der mag in aller Regel nicht so groß sein, sondern hat vielleicht mit meiner Familie oder mit meiner Nachbarschaft zu tun, wo Gott mich beruft, ihnen ein Bote zu sein, ein Zeuge zu sein, ihnen für sie zu beten, ihnen von Gott zu erzählen, wie auch immer. Gott beruft uns alle. Niemand ist einfach hier so da und hat nichts zu tun, sondern Gott hat eine Aufgabe, auch für uns als Gemeinde. Und ich glaube, wenn uns so eine Last aufs Herz fällt, kann das ein Weg sein, in diese Berufung zu finden. So war es bei Nehemia. Er sah eine Not und hat sich nicht geschüttelt und weggewandt, sondern ist damit ins Gebet gegangen. Das ist der beste Weg, mit Nöten umzugehen, dass ich ins Gebet gehe damit und sage, Herr, was soll das bedeuten? Ich glaube nicht, dass Nehemia gleich gedacht hat, ich werde die Mauer wieder aufbauen, das kann er doch gar nicht. Aber er hat es Gott hingelegt. Und ich denke, das dürfen wir auch tun. Wir sollten dafür beten. Und wenn nach dem Gebet die Last weg ist, dann ist es ja gut. Aber wenn die Last immer noch da ist, wenn du um Klarheit bittest und die Last bleibt da, oder es wird sogar eine größere Last, dann kann das ein Zeichen Gottes sein, dass du dich darum kümmern sollst. Im Gebet und darüber hinaus. Es ist sehr interessant, dass Gott oft Menschen beruft, die sich dafür gar nicht für geeignet halten. Er hat 11 galiläische Fischer berufen, um in die Welt zu gehen und zu missionieren. Und er hat hier einen Koch berufen, nach Jerusalem zu gehen, um die Stadt wieder aufzubauen. Nehemia übernimmt Verantwortung. Und das verändert sein Leben. Er wird zum König gehen und da wird eine offene Tür sein. Der König stattet ihn mit dem Notwendigen aus. Aber am Ende lesen wir auch, dass plötzlich, als er damit beginnt, dieses Anliegen auszuführen, die Stadt wieder aufzubauen, erst einmal dorthin zu reisen und dann zu schauen, dass es irgendwie möglich wird, da kommt es zu Widerstand. Von 2 Männern ist die Rede, die in Zorn geraten. Und ich glaube, auch im Reich Gottes ist es so, dass wir immer auch auf Widerstand haben. Das hat einfach damit zu tun, dass es den Bösen gibt, der verhindern will, dass du in deine Berufung kommst. Der dich zum Beispiel eben auch entmutigt. Und Entmutigung ist das, was sie auch hier versuchen werden bei Nehemia. Sie versuchen, ihn zu entmutigen. Und das Erste, das kann ich jetzt nicht im Einzelnen lesen, im Kapitel 2, Vers 19 heißt es, kommen sie und werfen ihm falsche Motive vor. Wollt ihr euch gegen den König verschwören? Aus welchen Motiven tue ich denn diesen Dienst? Will ich mich wichtig tun? Das machst du doch nur, weil du arbeitest doch nur in der Gemeinde mit, weil du Anerkennung suchst. Ja, das ist so ein Vorwurf, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Oder Du suchst das Lob, du möchtest beachtet werden, deshalb machst du das doch. Und damit wird versucht, uns von unserem Dienst abzubringen. Wir sollten uns prüfen, tue ich das, Herr, weil ich mich wichtig tun will, oder tue ich es, weil ich dir dienen will? Und wenn wir das entlarven und merken, das stimmt ja gar nicht, dann sollten wir eben auf diese Dinge nicht eingehen. Wir stehen alle in der Herausforderung, ermutigt, auch entmutigt zu sein in dem, was wir tun. In unserem Alltag, in dem Auftrag, den wir von Gott haben. Wenn wir gerade nicht wissen, was ist wirklich mein Auftrag, dann sollten wir Gott darum bitten. Ich glaube, dass Gott, wie wir schon gehört haben, das gilt noch heute, das Feld ist reif zur Ernte, es sind wenig Arbeiter da, dass wir uns Gott stellen, dass wir uns Gott weihen und dass Gott dann uns eine Platzanweisung gibt. Das ist manchmal ein sehr spezieller Weg, aber das ist ein Weg. Und es lohnt sich, sich Gott zu stellen, um ihm zu dienen, weil das ein lebenserfüllendes Leben ist, weil es nicht vergeblich ist, weil wir nicht rumstehen, sondern weil das, was wir tun, Ewigkeitsbedeutung hat. Das Erste, wie der Feind Gottes uns entmutigen will, indem er uns belügt. Indem er sagt, deine Motive sind doch gar nicht in Ordnung. Das machst du doch, weil du dich wichtig tun willst. Lass es doch lieber. Du tust etwas, weil du dafür gelobt wirst. Oder du tust etwas und wirst dafür kritisiert und schon bist du beleidigt. Nehemiah geht auf diese Vorwürfe nicht ein. Ihr lest mal diese Geschichte selber, sie ist gut zu lesen, die Nehemiah-Geschichte. Gott ist mein Herr, ich diene ihm und auf dich höre ich nicht. Auf euch, diese Leute, die da kommen, höre ich nicht. Und das sollten wir eben auch tun. Wir sollten mit Gott darüber reden. Wir sollten uns prüfen, und dann sollten wir gehen. Und wir sollten den allen, die uns irgendwas unterstellen, vergeben und treu in dem bleiben, was Gott uns gezeigt hat. Das Zweite, womit man versuchen wird, Nehemia von seinem Dienst abzubringen, ist Spott. Im dritten Kapitel, Vers 33, heißt es, was machen die ohnmächtigen Juden denn hier für sinnlose Sachen? Jeder Fuchs wird das einreißen, also das, was sie da gebaut haben. Das ist doch lächerlich, was ihr hier macht. Du kannst das doch nicht. Damit zielt dieser Spott zielt auf unsere Identität. Wer bist du denn? Schau dich doch an. Und vielleicht haben wir das auch schon mal gehört oder auch selber gedacht. Wer bin ich denn eigentlich? Komm, ich lass es. Was soll's denn? Du wirst es doch niemals schaffen. Nehemiah betet, Herr, höre, wie verachtet wir sind. Und macht sich immer wieder daran fest, du hast mich doch dazu ausgestattet. Du hast mich dazu gerufen. Ich weiß mich von dir gerufen. Und deshalb werde ich es tun. Ich bin ein Kind des Höchsten. Und egal, wer da um die Ecke kommt, Jesus sagt einmal, wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Jesus identifiziert sich mit uns. Das sollten wir niemals vergessen, auch als Kinder Gottes, wenn wir ihm dienen, in irgendeiner Weise. Wir sollten immer wissen, ich bin doch sein Kind. Ich tue es in seinem Auftrag. Im Auftrag des Schöpfers des Universums gehe ich und tue meinen Dienst. Und wenn du hinfällst, wenn du entmutigt wirst, steh wieder auf. Lass dich nicht entmutigen, weder durch, indem man deine Motive in Zweifel zieht, noch indem man dich einfach auslacht. Nein, hier ist nur ein Koch. Und doch dient er Gott. Und Gott wird Segen geben zu seinem Dienst. Hier ist nur ein Mensch, der dies oder jenes kann. Und doch wird er es ausführen. Und das Dritte, was wir in dieser Nehemia-Geschichte lesen, dass man versuchen wird, ihn abzulenken. Kapitel 6, Vers 2 heißt es, lasst uns in Kephirim im Tal Ono zusammenkommen. Wir müssen mal miteinander reden. Da versucht man ihn sozusagen von seiner Arbeit wegzuholen. Auch das ist eine Taktik des Feindes Gottes, dass plötzlich alle möglichen Dinge kommen und uns von dem eigentlichen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wegziehen. Wir haben dafür nicht mehr diese Zeit. Ja, jetzt muss noch das und noch das und hier noch und da noch und hier musst du noch helfen und das muss noch sein. Auch das kann uns manchmal von eine Gefahr werden und von dem eigentlichen Auftrag wegziehen. Dass man uns Motivation in Zweifel zieht, dass man uns auslacht, wer bist du denn? Oder dass man hier uns, dass wir uns verzetteln. Auch das, da sollten wir auf der Hut sein und schauen, mache ich das, was Gott mir aufgetragen hat? Bin ich noch dabei? Und manche Dinge kann ich dann eben nicht tun. Prioritäten setzen, wie wir das so nennen würden. Entmutigung kann viele Gesichter haben, die uns von dem eigentlichen Auftrag wegführen. Sie ist gefährlich. Auch Elia war einmal entmutigt, nachdem er einen großen Sieg errungen hat. Oder denken wir an die Kundschafter, die aus dem verheißenen Land zurückkamen. 10 der 12 haben das Volk entmutigt. Das schaffen wir nicht, ja. Und sie sind damit zu Entmutigern des ganzen Volkes geworden. Wenn Gott uns zu etwas ruft, dann werden wir es schaffen. Wenn Gott sagt, steh auf, dann können wir aufstehen. Wenn Gott sagt, du bist geheilt, dann sind wir geheilt. Wenn Gott spricht, wenn Gott uns ruft, dann können wir das. Sein Wort vergeht nicht und sein Wort hat Kraft. Mutlosigkeit lässt die Kräfte erlahmen. Ich wünsche euch hier auch, dass ihr den Auftrag, den Gott euch gegeben hat, für euch immer wieder festhaltet und dabei bleibt, ihn zu tun, mit der Kraft, die ihr habt, mit euren Möglichkeiten. Ihr müsst nicht Dinge tun, die ihr gar nicht könnt. Gott wird zulegen, Gott wird für euch sorgen. Resigniert nicht, Gottes Auftrag ist noch nicht zu Ende. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht so konkret, wo Gott euch jetzt hier in Wilkau oder darüber hinaus führt und was er mit euch vorhat. Aber lasst euch, wo ihr wisst, das will Gott, dass wir es tun. Daran haltet fest und Gott wird euch segnen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich möchte dir dafür danken, dass du immer noch Menschen rufst in deinen Dienst. Und dieser Ruf ist ein heiliger Ruf. Und das, was du tust, das geht auch. Und das wird auch Wahrheit werden, weil du Gott bist. Und dir hat es gefallen, schon immer dein Werk mit oft kleinen Menschen zu tun. Danke, Herr, dass auch wir dir dienen dürfen. Als Gemeinde und als Einzelne. In unserer Umgebung, indem wir vielleicht Beter sind oder indem wir Tröster, Ermutiger. Ich bete darum, Herr, dass du deinen Ruf erneuerst, Und wir wollen uns von allen Entmutigungen verabschieden, die der Feind, mit denen der Feind uns die Freude nehmen will. Und wir wollen zurückkehren zu dem, was du gesagt hast. Denn das, was du sagst, das wird geschehen. So möchte ich dir herzlich danken, dass du uns auch mit diesem Wort, mit dieser Geschichte an Nehemia einen Spiegel vorhältst, welche Gefahren oder Herausforderungen es gibt. Danke, dass wir dem König dienen und dass unser Werk nicht vergeblich ist. Amen.